In dieser Folge vom Gedankengrün Podcast reden wir über Pionierinnenarbeit, über die Bedeutung der Sprache in unserer Gesellschaft und darüber, dass es extrem wichtig ist, seine Stimme zu erheben und ab und zu auch ein bisschen unbequem zu sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Gedankengrün-Podcast. Wir sind wie immer für dich am Mikrofon. Ich bin Corinne.
Und ich bin Jasmin. Und wir reden heute ein bisschen darüber, was es eigentlich bedeutet, als Frau dürfen mitzubestimmen politisch.
Genau, weil wir feiern am 25. Oktober, das heisst in 2 Wochen, wenn der Podcast rauskommt, 50 Jahre Frauenstimmrecht im Kanton Luzern. Und aus diesem Grund finden in diesem Monat ganz, ganz viele Aktionen statt, um auf das Jubiläum aufmerksam zu machen. Und deswegen nehmen wir im Rahmen von dem Jubiläum auch ein volksspezifisch zu dem auf.
Genau. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich finde es eigentlich immer wieder krass. Also es sind jetzt 50 Jahre. Und wir sind jetzt etwa 33. Und ich finde es schon recht krass, wenn man sich überlegt, ja, dass das eigentlich noch gar nicht so lange her ist. Und wir haben ja ein bisschen auch uns eingelesen und ein bisschen recherchiert, was es für spannende Fakten gibt zu dem Frauenstimmen und Wahlrecht in Luzern, aber auch in der Schweiz. Und ja, ich finde es noch krass, wir sind irgendwie 50 Jahre zum Beispiel hinten drin gewesen, wenn wir uns mit Deutschland, also unserem grossen Nachbarland, vergleichen. Und irgendwie merke ich so, das macht mich eigentlich ein bisschen betroffen. Also ich finde es, also nicht nur ein bisschen, ich finde es krass, dass, also meine Mom ist jetzt 55 das Jahr und sie hat ja dann dürfen wählen und stimmen, so, wo sie volljährig war. Aber das war auch dann eigentlich eher so ein bisschen eine Neuerung gewesen. Und ich kann mir vorstellen, je nachdem, wo man dann gewohnt hat, also jetzt gerade so zu Obwalden, ist ja ein stockkonservativer Kanton, ist es dann ja vielleicht gleich auch noch so, dass man sich ein bisschen auch komisch vielleicht gefühlt hat, dass man jetzt ist wählen oder abstimmen. Und ich frage mich halt dann auch, weißt du, was macht das mit einer Frau? Wenn man wie so das Gefühl hat, also soll ich jetzt? Oder aha, das ist vielleicht jetzt gleich noch ein Männerding, weil man hat ja wirklich für das müssen kämpfen. Also es waren Pionierinnen, die schon Ende des 19. Jahrhunderts für das angefangen haben zu kämpfen, dass Frauen mitbestimmen dürfen. Und dass die Menschenrechte eben auch Frauenrechte sind und nicht nur Recht für weisse Männer quasi. Und ja, ich frage mich einfach dann schon manchmal ein bisschen, was macht das oder was hat das vielleicht auch mit der Generation von unseren Müttern oder sicher Grossmüttern überhaupt gemacht, dass so, ja, so, vielleicht müssen ja Frauen auch gar nicht mitbestimmen und so. Ja, mich macht das einfach betroffen. Ich finde es noch spannend, was das für ein Bewusstsein schafft, so zum Thema Frau sein. Ja, mich macht das einfach betroffen. Ich finde es noch krass.
Ich finde es noch spannend, es ist jetzt auch so ein bisschen, wir haben aufgerufen dazu auch, was heisst das für dich, eine Stimme zu haben? Also, dass man sich das mal überlegt. Und ich merke, dass das eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich ist, eine Stimme zu haben. Oder ich habe mir überlegt, dass wir jetzt auch mit dem Podcast eigentlich ja ganz fest unsere Stimme erheben für das, wo wir einstehen. Und unter anderem eben auch, dass die Frauen gleichgestellt sind gegenüber den Männern. Und dass wir eigentlich auch 50 Jahre nach dem Frauenstimmrecht, zwar jetzt politisch, sage ich jetzt mal plus, minus, also man hat jetzt mal die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten, aber dass es einfach faktisch halt immer noch nicht bei einer schönen Gleichstellung ist. Und das merke ich, dass du irgendwie gerade so mit mir, oder? Dass wir eigentlich dürfen auch unsere Stimme erheben. Und ich glaube, du hast das auch mal gesagt, wir haben in der vorletzten Folge so, haben wir es davon gehabt, von den Abstimmungen.
Ja.
Und dann hast du gesagt, dass man sich so wert sein darf, sich oder die Stimme zu erheben und eben auch die Stimme abzugeben, die man hat. Und das ist mir irgendwie, merke ich, recht fest nachgeklungen. Dass wir ja auch als Frau uns das dürfen wert sein, unsere Stimme zu erheben. Und nicht nur dürfen wert sein, sondern ich finde auch sogar, wir müssen unsere Stimme erheben und mich mitbestimmen.
Unbedingt. Und ich habe das Gefühl, es geht in dem Sinne ja auch fest darum, dass man die Pionierleistung und so ein bisschen auch den Kampf der Frauen geführt haben, dass wir jetzt so weit sind, wie wir sind, dass man das auch wertschätzen. Ich habe das Gefühl, wenn man das einfach so auf die einen Seite selbstverständlich nimmt und dann findet, ja, so ein bisschen, ich muss ja jetzt nicht oder so, dann tut man das einfach auch nicht honorieren, dass die Frauen mega viel Aufwand und Energie und Leidenschaft und Geld reingesteckt haben und wahrscheinlich auch recht viel riskiert haben, dass es überhaupt zu einem Ja dann schlussendlich gekommen ist für ein Frauenstimm- und Wahlrecht. Ich finde das schon noch krass. Und ich habe beim Aufräumen im Sommer eine Arbeit gefunden, die ich im Rahmen von meinem Geschichtsstudium an der PH, also ich habe ja als eins von vier Fächern Geschichte studiert, habe ich eine Arbeit gefunden, die habe ich gemacht über das Thema die Stellung der Frau ab 1950 in Gesellschaft und Politik. Und das war so ein Oral History Projekt, wo es darum ging, mit jemandem zu einem Thema ein Interview zu führen. Und zwar ist es halt wirklich Oral History, bedeutet halt, du machst nicht nur einfach ein Interview, sondern du tust aufgrund von irgendwelchen Leitfragen, halt, wie wir das jetzt eigentlich auch machen, das Gespräch machen. Und das bezieht sich aber auf irgendwelche historische Rahmenbedingungen oder Themen. Und ich habe das damals mit meinem Omi gemacht. Also wie gesagt, meine Omi ist nur 40 Jahre älter als ich. Und sie ist, wo das Ganze so passiert ist, ist sie eigentlich jung gewesen. Und ich habe sie dann auch gefragt, wie das für sie gewesen ist, in dieser Zeit, wie sie das mitbekommen hat. Und man muss vielleicht noch sagen, meine Omi war mit 17 bereits verheiratet gewesen. Sie hat mit 18 das erste Kind gehabt. Also das kann ich mir so per se schon mal überhaupt gar nicht vorstellen. Und sie hat in Obwalden, also in Altnach, gelebt. Eben wie vorher schon gesagt, Obwalden ist ein sehr konservativer Kanton. Und ich habe das einfach noch krass gefunden. Ich habe auch vorher noch mal ein bisschen reingeschaut, was es sie so für Antworten gegeben hat. Und sie hat halt auch gesagt, es sei wirklich so gewesen, dass sie zu dieser Zeit einfach völlig geprägt war von dieser Vorstellung, was eine Frau zu machen hat. Mhm. Was eine Frau zu lassen hat, für was eine Frau verantwortlich ist. Und das sind recht krasse, starre Strukturen gewesen. Und eben, wie gesagt, meine Omi ist noch nicht so alt. Und trotzdem hat sie mir das so erzählt, dass auch, wo das Ganze aufgeflammt ist, von wegen Frauenstimme und Wahlrecht, und dass sie dann jetzt können abstimmen konnte, hat sie wie so ein bisschen gefunden, also was soll ich jetzt da? Und es geht wie dort ein bisschen eben um das, sie war sich wie auch nicht der Wert selber oder hat den eigenen Wert anders definiert bekommen von außen, als dass sie das Gefühl hatte, sie könnte jetzt da überhaupt mitreden. Und natürlich hat sie in dieser Zeit, eben, sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen, auch viele Frauen gegeben, die zum Glück das Bewusstsein schon anders hatten oder haben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch viel städtisch prägt war, dass es auf dem Land wahrscheinlich noch eher so war, dass man halt so das Gefühl hatte, ja, was will ich jetzt, oder? Aber ich finde das noch krass, also als ich das gelesen habe, eben, dass sie so findet, ja, eben, man ist ja, ja für ich sage, nur eine Frau. Das sollen doch die Männer machen und so. Ja, ich finde das noch krass und ich wünsche mir einfach, dass das aufhört. Weil ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es auch heute noch ein bisschen so ist, dass die Frauen manchmal ein bisschen finden, ja, also weißt du, so eine falsche Bescheidenheit.
Mir ist jetzt, ja, eine falsche Bescheidenheit und mir ist jetzt auch noch gerade durch den Kopf, wir mussten auch nichts machen und das hat ja auch etwas Positives.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Es hat ja auch so, ja, das sollen die Männer entscheiden. Da muss man selber wie nicht überlegen, ja, finde ich jetzt das so oder so, sondern man kann das eigentlich abgeben. Man ist auch so ein bisschen aus dem Schneider. Also es hat auch wieder eigentlich wieder einmal damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen für das, was man macht. Und hat eben auch als Frau Verantwortung zu übernehmen und einzustehen für die Bedürfnisse, die wir Frauen haben oder auch für gesellschaftliche Bedürfnisse. Und ich glaube, dass Frauen ja oft schon ein bisschen einen anderen Blickwinkel halt auch auf Sachen als Männer. Und ich glaube, also wichtig finde ich in dem Sinne nicht zu sagen, das eine ist besser als das andere, sondern dass es halt einfach für eine Gesellschaft einfach beide Blickwinkel braucht. Beziehungsweise sogar, eigentlich braucht es wie noch mehr Blickwinkel, weil da geht man einfach wie so von einem dualen Geschlechtersystem aus, das ich finde, wird in der heutigen Zeit eigentlich auch nicht mehr gerecht. Also das einfach noch als Randbemerkung. Vielleicht gibt das mal noch eine andere Episode, aber ja, dass es jetzt echt so ums Frauenstimmrecht geht und wir einfach, ja, jetzt in dem Kontext wirklich einfach von diesen zwei Geschlechtern ausgehen, wo aber eben noch eigentlich viel mehr rum ist.
Ja, finde ich eigentlich recht wichtig, dass das bemerkt hast. Weil das ist auch etwas, was ich in letzter Zeit mir immer mehr bewusst werde, dass man eigentlich da wirklich von einem dualen System ausgeht, das halt aber eben eigentlich so einfach quasi, wie man das gerne hätte vielleicht, oder einige Leute das gerne hätten, es halt einfach nicht ist. Aber ja, es ist halt tatsächlich so, dass es in unserer Gesellschaft immer noch häufig so gelebt wird. Und ja, das Thema ist Frauen, die Stimm- und Wahlrecht, im Gegensatz zu den Männern, die das ja schon vorher hatten. Und ja, ich finde es aber trotzdem wichtig, in dem Sinne auch nicht zu vergessen, dass es da auch noch Nuancen gibt. Ja, ich finde es mega spannend. Eben, ich habe so, als ich das vorher angeschaut habe und ein bisschen nachgelesen habe, auch wirklich wieder mal mir ins Bewusstsein gerufen, dass halt Geschichte einfach wirklich ein mega spannendes Fach ist. Du hast ja gesagt, du hast in der Kante Schwerpunktfach.
Ergänzungsfach,
Entschuldigung, Geschichte gehabt. Und ich finde das einfach so spannend. Auch die ganzen Bilder, die man dann sieht. Ich finde das einfach spannend, wenn man so einen Blick in die Vergangenheit kann werfen kann. Und mich hat es schon auch noch eben recht beeindruckt, dass wirklich bereits 1868 sind schon die ersten Forderungen von Frauenverbänden gekommen. Zumindest habe ich das vorher so gelesen. Und das finde ich krass.
Das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo ich mir im Fall, glaub, niemals so bewusst gewesen wäre. Weißt du, dass das eigentlich so weit zurückgeht? Und dass das mehr bei mir als 100 Jahre gebraucht hat, bis denn das Stimmrecht tatsächlich gekommen ist.
Ja, das ist Wahnsinn,
nicht? Ja, das ist Wahnsinn, ja.
Und auch die, ich kann mir auch vorstellen, weißt du, die Frustration, die das wahrscheinlich bedeutet hat für die Frauen, die schon damals das Bewusstsein hatten, hey, es kann doch nicht sein, wir sind seit 1848 ein offizieller Bundesstaat und wir haben gar keine richtige Demokratie, weil die Demokratie gilt irgendwie nur für einen gewissen Teil von unserer Bevölkerung. Das kann es einfach nicht sein. Und eben, ich stelle mir vor, dass das eine extreme
Frust muss mit sich gebracht für mehrere Generationen.
Ja.
Ja.
Und ich habe auch heute wieder mal gedacht, hey, das ist ein anderes Thema, aber ich glaube, ich lebe ein bisschen auf der falschen Seite vom Röstigraben.
Ja.
Ja, weil es ist so, dass 1959, am 1. Februar 1959, ist dann das Frauenstimm- und Wahlrecht auf Bundesebene zur Abstimmung gekommen und ist mit über 66% abgelehnt worden. Mhm. Dann haben sich aber die Kantone Waadt, Genf und Neuenburg trotzdem dafür entschieden, dass sie es auf Kantons- und Gemeindeebene einführen. Also 1959. Mhm. Oder? Das ist einfach auch wieder krass, wenn man sich das überlegt. Das ist mehr als 10 Jahre, bevor es nachher auf Bundesebene angenommen worden ist. Und dahingehend, oder im Vergleich dazu, habe ich es auch mega krass gefunden, dass nachher die beiden Appenzell, also Appenzell Ausserrhoden, hat dann ganz knapp an der Landsgemeinde 1989.
Das ist jünger, als wir sind.
Ja, das ist Wahnsinn. Anfix das Frauenstimm- und Wahlrecht eingeführt. Und das Lustigste habe ich gefunden, oder eigentlich ist es nicht lustig, eigentlich ist es tragisch. Das Tragischste habe ich gefunden, Appenzell Innerrhoden. Da hat es einen Bundesgerichtsentscheid gebraucht, dass die es mal geschnallt haben und dann im April 1991 Anfix auch das Frauenwahl- und Stimmrecht eingeführt haben. Und das finde ich einfach echt, finde ich echt krass.
Aber jetzt bin ich einfach merke ich gerade ein bisschen verwirrt, weil nächstes Jahr, also 2021, ist doch noch das 50-Jahr-Jubiläum auf der nationalen Ebene.
Ja.
Also das heisst, für die nationalen Abstimmungen haben die Frauen dürfen wählen,
genau.
Aber für die kantonalen haben sie nicht dürfen wählen.
Genau.
Ah, wow, okay.
Das ist krass, nicht?
Ja, das ist ein spannender Fakt.
Also da fragt man sich schon ein bisschen, also es hat 20 Jahre noch mal gebraucht. Ja. In Appenzell Innerrhoden, bis die mal gemerkt haben, man sollte jetzt vielleicht die Frauen doch auf kantonaler und gemeindlicher Ebene vielleicht gleich einfach auch mal mitbestimmen. Also kann man sich einfach echt nicht vorstellen. Ich wäre, also wenn ich in Appenzell dort daheim war, wäre ich verzügelt. Also definitiv. Nein, das ist ja... Also gut, ist jetzt einfach gesagt, je nach Situation kannst du vielleicht nicht einfach von dort weggehen, aber... Ja, das finde ich... Also das finde ich wirklich krass. 1991. Da hat es uns ja schon 4 Jahre gegeben.
Was bedeutet es denn für dich, eine Stimme zu haben, Jasmin?
Für mich bedeutet es Freiheit. Es bedeutet für mich wirklich, dass ich als Mensch, nicht einmal unbedingt als Frau, sondern einfach als Mensch anstehen und sagen, was ich denke und einstehen für das, was ich richtig finde. Und nicht einfach irgendwie ein Opfer zu sein oder irgendein passives Mitglied von einer Gesellschaft zu sein, die einfach ein bisschen da ist und irgendwie muss mit anschauen, was außenrum so entschieden wird und passiert. Also ich kann mir das ganz, ganz schlecht vorstellen. Und ich denke, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte, also es ist natürlich immer mega schwierig zu sagen, aber hätte ich mich wahrscheinlich auch stark dafür gemacht, weil es ist so eine Ungerechtigkeit einfach. Und ja, für mich ist es wirklich einfach ein Stück Freiheit. Ich kann jetzt auch da mit dir sitzen und einfach reden und es ist wie okay. Also wir dürfen in glücklicher Zeit, glücklicherweise in einer Zeit leben, wo dann hoffentlich wenige Leute finden, ja, die Frauen und so. Ja, was bedeutet es für dich?
Mitzugestalten ist mir jetzt gerade so spontan durch den Kopf. Also, dass wir, oder dass ich eigentlich die Möglichkeit bekomme, können zu sagen, wie ich mir unser Leben oder auch Zusammenleben vorstelle. Und ich merke aber auch, dass das Mitgestalten, dass das eigentlich etwas ist, was, glaube ich, für ganz viele Leute auch sehr ungewohnt ist. Und ich habe also gemerkt, bei mir selber ist das recht ein Prozess in den letzten Jahren. Also ich habe das mir, glaube ich, auch wie müssen, ein bisschen erarbeiten, so überhaupt dürfen zu sagen, ah, ich stelle mir das so und so vor. Oder auch für die Gesellschaft eben einzustehen und zu sagen, ja, aber ich wünsche mir eine Stadt, wo zum Beispiel mehr Freiräume hat, ob das für Kultur ist oder ob das für Freiräume im Sinn von öffentlichen Plätzen ist, wo einfach Sachen passieren können oder so. Das hat wie so müssen wachsen. Oder dass ich mir eine Stadt wünsche, wo weniger Autoverkehr hat. Oder weißt, irgendwie, was auch immer. Also dass das einfach so für mich eigentlich nicht etwas ist, wo ich so damit aufgewachsen bin. Sondern das hat sich so in der, ich weiß gar nicht, das ist eigentlich eine gute Frage, wenn, dass sich das so von Bildern hat. Ich glaube schon auch so Sekt-Conti-Zeit, glaube ich, wo ich mir so gemerkt habe, ah, okay, man kann wählen, man kann abstimmen. Und dann aber auch ganz, ganz fest prägt durch mein Studium an der in der soziokulturellen Animation, wo es ja eigentlich ganz viel um Teilhabe geht, also um Partizipation auch. Und dann auch so zu merken, was braucht es eigentlich, dass die Leute eben können, auch teilnehmen. Und das ist so etwas, was mich nach wie vor auch sehr fasziniert, so zu schauen, wie kann man die Grundlagen schaffen, dass die Leute eben mitwirken, mitbestimmen, von ihrem Recht auch Gebrauch machen. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich die Rechte eigentlich gar noch nicht so bewusst sind. Also, dass eigentlich da noch sehr, sehr viel Potenzial brach liegt auch. Und du hast es vorhin gesagt von einer Demokratie, dass ja, wenn jetzt Frauen nicht haben dürfen wählen, dass eigentlich nur die Hälfte von der Gesellschaft ja hätte können wählen. Mir kommt da gerade in Sinn, wir sind ja eigentlich immer noch so weit, dass jetzt Frauen und Männer ab 18 dürfen wählen, die einen Schweizer Pass haben. Aber dann haben wir in unserem Land einen Anteil von Leuten, die keinen Schweizer Pass haben. Der ist relativ hoch, also ich glaube, das sind über 20%. Und wenn man dann das so oben runterbricht, sind es eigentlich nicht so keine viele Leute, die dann mitbestimmen. Oder auch wenn man alle so die Wahlbeteiligung anschaut, ist die relativ tief. Ich glaube, bei der letzten Abstimmung am 27. September ist sie
historisch hoch.
Historisch
ja, hoch. Das hat mich sehr gefreut.
Es war 60%, kann es sein?
Oder über 60%? Ich meinte sogar über 60%, ja. Aber das ist,
und das ist ja Wahnsinn, weil teilweise ist es irgendwie um die 30% herum. Und dann überlegst du, wie viele Leute bestimmen mit über unser Land, oder? Und schon auch, als ich merke, so Diversität, also ich habe, was ist das gewesen, letzte kurz einen Artikel gelesen, wo eine Kollegin teilt auf Facebook von einer, ich glaube, Gemeinderätin in Zürich, die auch einen Migrationshintergrund hat und so darum gegangen ist, über was diskutiert man eigentlich im Gemeinderat. Und dass sie so gefunden hat, Diversität in diesen Gremien ist nach wie vor eigentlich viel zu gering. Und ich habe das so gelesen und sehe mich auch, ich habe einfach wieder gemerkt, ich habe einfach wenig, also ich habe eigentlich sehr viele Privilegien, um das so zu formulieren. Also ich habe keinen Migrationshintergrund, ich bin weiss, ich bin zwar eine Frau, ich könnte jetzt da noch ein bisschen, wenn ich jetzt ein Mann wäre, hätte ich noch mehr Privilegien, aber einfach, ja, dass mir irgendwie, dass es einfach auch ein wahnsinnig komplexes System ist, eigentlich das ganze demokratische Mega. System. Und dass es auch darum geht, in dem demokratischen System halt auch Minderheiten zu Wort zu kommen lassen.
Ja, ich finde das eigentlich mega wichtig. Aber ja, das ist eigentlich grundsätzlich auch noch eine spannende Diskussion. Darum habe ich vorher gesagt, ein grosser Teil der Gesellschaft hätte nicht können mitbestimmen. Aber es ist natürlich immer noch so. Und ich finde gerade zum Beispiel auf Gemeindesebene fände ich es durchaus sinnvoll, wenn die Leute auch ohne Schweizer Pass mitentscheiden dürften. Weil es ist ja gleich ihr Lebensraum. Und ich glaube, es hat ja viel auch damit zu tun, inwiefern fühlst du dich zugehörig. Und ich glaube, wenn du kannst mitbestimmen und merkst, hey, ich bin ein wertvoller Teil von dieser Community, also von dieser Gruppe, da, wo ich lebe, dann führt das sicher dazu, dass du dich wohler fühlst, also dich integrierter fühlst, dass du dich vielleicht auch, wenn du das nicht sowieso schon machst, noch viel mehr bemühst, da wirklich so, ich sage mal, dazu zu gehören. Und das führt ja dann auch dazu, dass du vielleicht auch wirklich sagst, hey, mal, ich möchte auf kantonaler und auf nationaler Ebene mitbestimmen und dann ja vielleicht auch die Bemühungen machst, um den Schweizer Pass zu bekommen. Hingegen, wenn du einfach da bist und sowieso irgendwie das Gefühl bekommst, ich gehöre gar nicht richtig dazu und ich darf nicht mitbestimmen. Und, also ich weiss nicht, das sind ja ganz komplexe Gedankengänge, die da wahrscheinlich abgehen in einer Person, und das ist ja wahrscheinlich auch sehr individuell, aber ich könnte mir vorstellen, wieso solltest du denn da wählen, den Schweizer Pass annehmen? Also, ich glaube, das hängt ja vielleicht schon auch ein bisschen damit zusammen, und ich würde das sehr begrüßen, wenn dürften Leute, die auch keinen Schweizer Pass haben, zumindest sicher auf kommunaler Ebene, einfach mitbestimmen, direkt da, was um sie herum passiert. Und das ist vorhin auch mir noch in den Sinn kam, dass du eben gesagt hast, da in meiner Stadt mich dafür einsetzen, was ich da anders möchte haben oder für was ich, von was ich mehr möchte haben. Ich denke, das braucht auch so ein Empowerment von den Leuten, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat einen Input und man sieht auch ein Resultat. Mhm. Weil das habe ich zum Beispiel das Gefühl, ist viel so ein bisschen der Punkt, dass die Leute den Eindruck haben, ja, das nützt ja eh nichts, oder? Das haben wir letztes Mal ja auch schon kurz darüber geredet. Und wenn wir aber da auf Stadt Luzern beispielsweise jetzt eingehen und man kann da Sachen mitbestimmen, dann sieht man ja nachher unmittelbar, was das für die Auswirkungen hat. Und ich denke, das bräuchte es vielleicht mehr. Mhm. Das würde vielleicht auch mehr dazu führen, dass die Leute wirklich merken, aha, ich hätte jetzt mitbestimmen können, ob das Grundstück soll verkauft werden soll und dann wird dort ein Parkhaus gebaut, oder ob das soll verkauft werden und dann wird dort gemeinnütziges Wohnen hergebaut. Oder ich weiss doch auch nicht, irgendetwas. Ich glaube, das würde mega helfen, wenn das vielleicht die Leute ein bisschen mehr sichtbar gemacht bekämen. Allerdings möchte ich jetzt niemandem einen Vorwurf machen, dass das nicht gemacht wird, aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht manchmal so ein bisschen wie noch ein bisschen fehlt. Mhm. Und ich glaube, da hat ja auch die Soziokultur, glaube ich, recht einen grossen Impact, oder auch was so Quartierarbeit und so angeht, dass man wirklich auch die Leute halt involviert in das Quartierleben und in die Entscheidungsprozesse halt wirklich ganz im Kleinen. Und ich glaube, da sind wir letztes Mal auch darauf zu sprechen gekommen, was es eigentlich braucht, dass die Leute mehr abstimmen. Und ich glaube tatsächlich, es braucht ein Einbinden. Mhm. Weil du hast auch vorher gesagt, du weißt eigentlich nicht genau, wann das entstanden ist. Und ich habe bei mir auch schnell darüber nachgedacht. Bei meiner Familie war es eigentlich so, das Abstimmungs- und Wahlgouvert ist eigentlich ungeöffnet meistens in Sahlpapier gerührt worden. Das heisst, ich bin nicht mit in einem Umfeld aufgewachsen, wo man so das Gefühl bekommen hat, hey, politische Partizipation ist wichtig. Und ich glaube, bei mir hat es wirklich dann auch angefangen, ja, wahrscheinlich das erste Mal gehört irgendwie in der Oberstufe im Geschichtsunterricht und nachher an der Wirtschaftsmittelschule, wo man ja dann auch gelernt hat, quasi, wie das man das überhaupt macht. Mhm. Weil dann bin ich 18 geworden in dieser Zeit und habe aber bis dann immer noch nicht, glaube mega gecheckt, was das eigentlich genau bedeutet. Jetzt habe ich, glaube ich, ein paar Sachen gemixt.
Es sind ganz viele verschiedene Inputs auf jeden Fall. Also ich glaube, noch schnell zurück zu der Partizipation. Du hast gesagt, du hast das Gefühl, dass Leute mehr würden mitbestimmen, wenn sie die Möglichkeit bekommen.
Ja, also zumindest, wir haben ja die Abstimmungen und die Wahlen, aber wenn sie vielleicht mehr eben auch noch so, weißt, im Quartier, einfach so im Kleinen, so wirklich so politische Mitbestimmung im Kleinen. Also wenn ich jetzt hier rausschaue, wir wohnen in einer Überbauung, da hat es pro Haus irgendwie 12 Parteien und wir können nie irgendetwas mitbestimmen. Also wir haben hier einen mega schönen Innenhof und wir können hier nichts mitbestimmen. Ich komme einfach einmal im Jahr eine Nebenkostenabrechnung über, wo ich nachher sehe, dass ich Geld dafür zahlen muss, dass der Gärtner da einmal stundenlang irgendwelches Unkraut zwischen den Platten und zwischen den Ständchen auf dem Weg rauskratzt, was ich so finde, ernsthaft. Da würde ich jetzt zum Beispiel gerne mitbestimmen. Es ist mir aber völlig klar, dass das nicht geht, weil das gehört privat, das Haus. Also die entscheiden einfach, was sie wollen. Mhm. Aber sie hätten ja auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wir wollen, dass die Leute, die hier wohnen, sich wohlfühlen. Also wir lassen euch partizipieren. Und dann wäre das wie so ein Schritt, hey, ich kann unmittelbar da, wo ich wohne, da, wo ich jeden Tag darf anschauen, den Innenhof, da kann ich mitbestimmen. Und dann merke ich, hey, das macht ja noch Spass. Und dann aus dem heraus merke ich vielleicht plötzlich, ah, jetzt will ich mich auch sonst bei meinem Quartier irgendwie, da möchte ich gerne wissen, was läuft jetzt mit dem Schulhaus, weil das wird renoviert und da kann ich da mitbestimmen oder mit dem Freigleis. Also weißt du, irgendwie, ja, es ist halt wieder die Frage, wo es anfängt, aber ich habe das Gefühl, viele Leute erleben vielleicht sich dort auch gar nicht so wirksam. Also gar nicht so, eben haben vielleicht das Gefühl, ja, da kann ich eh nichts mitbestimmen, das nützt ja eh alles nicht. Und dann rührt jetzt Flinte ins Korn und haben so das Gefühl, das gilt dann für alles. Ja. Macht das ein bisschen Sinn?
Ja, ich weiss schon, was du meinst. Ich glaube, es ist eigentlich auch sehr fest bewiesen oder erwiesen, dass genau das, was du sagst als These, dass das eigentlich so funktioniert. Also eigentlich je mehr Leute die Möglichkeit bekommen, mitzubestimmen, desto höher wird die Identifikation von diesen Leuten über das, was sie mitbestimmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Stadt nimmt, je mehr man darf mitbestimmen, desto mehr fühlt man sich dann halt auch als Luzerner oder Luzernerin. Oder je mehr du im Quartier vielleicht etwas wie kannst, ja, mit dazu beitragen, desto mehr fühlst du dich in deinem Quartier mit dem Quartier verbunden oder identifiziert oder auch mit dem Block. Oder wenn jetzt wenn ihr jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hättet, den Innenhof mitzubestimmen, du würdest dich ganz anders fühlen als Teil von dieser Überbauung, als du es jetzt bist. Weil jetzt ist es einfach so, sag jetzt mal, so ein neutraler Aussenraum, der schön aussieht, aber in dem Sinne eigentlich nicht wirklich einen Nutzen hat. Oder? Und im Moment ist es schon so, dass eigentlich vor allem Genossenschaften halt mit dem arbeiten, also jetzt in Luzern, in anderen Städten und Orten, glaube ich, auch. Und noch sehr wenig private Häuserbesitzer. So. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen mehr kommt, weil ich glaube, da innen liegt eine mega Chance auch für das Zusammenleben und halt auch wieder für den Austausch. Und das, finde ich, ist auch eigentlich etwas, was für die Politik, finde ich, sehr wichtig ist. Oder? Wir sind schon oft auch wiederum, also jetzt im Parteiendenken, dass wir logischerweise auch so ein bisschen sein Feld abstecken und auch ein Profil hat. Und ich merke aber auch wieder beim Thema Bubble, es wäre eigentlich mega wichtig, dass wir auch in Austausch kommen mit Leuten, die eben anders denken. Und da finde ich, wenn zum Beispiel eben Wohnhäuser hätten oder so Blöcke, hätten wahnsinnig viel Potenzial. Mega. Also jetzt vielleicht bei Genossenschaften ist eher ein bisschen Bubble rum, als jetzt in Häusern, die auch Privatpersonen gehören. Weil Genossenschaften sind tendenziell schon eher links. Das ist einfach aus der natürlicher Weise so, aufgrund von der Organisation, weil es eben anders organisiert ist in den meisten Fällen. Ja, und dass ich merke das auch in dem Haus, wo ich wohne. Weißt, es hat irgendwie so viel, also es ist von Kind, wir haben noch ein Kind im Haus, das ist irgendwie 4, 5, und die älteste Person ist Mitte 90. Und dass wir eigentlich eine 90 Jahre Spannweite haben und dass ich eigentlich sehr dankbar bin auch um die Begegnungen mit anderen Generationen, weil zum Beispiel ich habe keine Grosseltern mehr, also ich habe noch 2 Grosstanten, aber ich habe nicht so viel Kontakt mit ihnen im Alltag. Also ich schätze die Begegnungen eigentlich sehr und auch so ein bisschen zu wissen, was beschäftigt andere Leute. Und ich glaube, das ist eigentlich auch mega wichtig, um um auch wiederum seine Stimme zu erheben. Also, dass wir, ja, dass man halt auch ins Gespräch miteinander kommt. Und ich glaube, es gibt eigentlich sehr, sehr viele Mitwirkungsmöglichkeiten. Jetzt also aus professioneller Sicht, das ist manchmal wahnsinnig schwierig, die Leute zu erreichen. Ja, und ich glaube auch, was ein bisschen das Problem teilweise ist, es ist einfach auch sehr übersättigt. Also, dass wir, also es hat ja wie, es ist so ein bisschen Recht und Pflicht auch. Vorher haben wir gesagt, es ist ein Privileg, können mitzubestimmen. Ich finde, es hat aber irgendwo eigentlich auch ein bisschen Pflicht. Und gerade Abstimmungen zum Beispiel, also es gibt nicht Kantone, die eine Abstimmungspflicht haben oder wo du einen Buß zahlen musst, wenn nicht du stimmen. Ich meinte, dass das geht oder in anderen Ländern. Und zwar auch, weil eben die Wahlbeteiligung ja teilweise wahnsinnig tief ist, dass man sich überlegt, wie kann man die erhöhen. Und das ist nicht eine riesengroße Buße, aber man muss doch einen kleinen Beitrag zahlen.
Schaffhausen ist der einzige Kanton der Schweiz. Obligatorische Abstimmung.
Ja.
Ich habe nur gerade das eingegeben, das ist gerade das erste auf swissinfo.ch, ja, wo ich da sehe. Schaffhausen ist der einzige Kanton der Schweiz und einer von wenigen Plätzen weltweit, wo bestraft wird, wer nicht an Abstimmungen teilnimmt.
Mhm.
Ist allerdings von 2014, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie aktuell das, ja, das ist.
Und das ist aber auch wiederum die Abstimmung, also je nach Thema ist man sich vielleicht wie klarer, für was das man stimmt, von dem haben wir es auch schon gehabt. Und bei anderen braucht es mehr für die Meinungsbildung und das braucht dann auch wiederum Zeit etc. Also weißt, es ist auch, ja, ich finde so Recht und Pflicht finde ich eigentlich noch recht einen guten Begriff auch für seine Stimme zu erheben. Und ja, wenn man mitwirken will, dass man sich das halt auch getraut. Ich finde manchmal, was ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist manchmal schon, dass auch ganz vielen Orten immer wieder die gleichen Leute dabei sind. Und das sind aber halt auch Leute, die sich eben das Recht rausnehmen, mitzubestimmen. Aber halt auch die Pflicht, weil mitzubestimmen eben, also die Verantwortung, die das gibt, oder wenn man ein politisches Amt annimmt, das hat ja auch ganz viele Pflichten, die das mit sich bringt. Und das muss man ja dann auch wieder eingehen. Also es ist so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen Gratwanderung ist vielleicht ein falsches Wort, aber so ein Balanceakt auch, ja.
Mm.
Also oder von der Grad von der Mitbestimmung, oder wenn man jetzt eben politisch aktiver ist, dann kann man zwar mehr entscheiden, aber es bringt damit Pflichten mit sich.
Ja, klar.
Ja. Oder auch bei den, also jetzt auch auf Quartiersebene, oder? Also es ist so, ich glaube, es gibt mega viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Ein einfaches Beispiel ist ein Quartierverein. Dort halt mal Mitglied zu werden und auch an diesen Anlässen teilnehmen. Ich glaube, die allermeisten Quartiervereine sind sehr offen auch für Ideen. Aber eben, man muss dann halt auch umsetzen. Also es ist dann halt eher so, ja, mega coole Idee, wir helfen dir. Aber es ist nicht so, ah ja, wir wünschen uns das und das im Quartier, machen dir das bitte. Mhm. Weißt? Also es ist so wie, ja, du willst das, mega cool, aber dann helfen wir dir auch. Also es ist wie so, es liegt dann auch an einem selber, halt Sachen umzusetzen.
Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt so höre, muss ich sagen, ja, also ich bin glaube auch noch nie in einem Quartierverein irgendwie an einer Veranstaltung gewesen oder so. Ich habe jetzt aber für meinen Teil nicht unbedingt das Gefühl, dass ich mega feurige Zeit habe.
Aber du siehst davon,
aber das genau ist genau an. Das, ja. Ja. Und ich habe jetzt das Gefühl, also ich tue mich nicht als Norm nehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass viel, also dass die meisten Leute in so vielen verschiedenen Vereinen und Aktivitäten tätig sind. Aber nur schon viele Leute arbeiten halt auch einfach mega viel. Also viel zu viel, wenn ich das so beurteilen darf. Und dann mag man vielleicht auch einfach gar nicht mehr am Abend und am Wochenende sich irgendwie wirklich noch politisch engagieren. Und ich verstehe es irgendwie auch. Aber gell, das ist halt wieder das Thema vom gesellschaftlichen Wandel. Ich glaube, wenn wir so etwas hätten wie das Grundeinkommen und es völlig okay wäre, dass die Leute halt einfach nur noch 80% arbeiten, dann hat man mit dem gewonnenen Tag auch Zeit, etwas zurückzugeben an die Gesellschaft. Und es gibt x Studien, die zeigen, dass das unglaublich viel Potenzial hat für eine Gesellschaft. Was ist eigentlich die korrekte Übersetzung für Community? Community ist schon
Gemeinschaft.
Gemeinschaft, nicht Gesellschaft. Ich habe nach dem kleineren gesucht für Gesellschaft. Also Gemeinschaft, wo mega viel an der Gemeinschaft, glaube ich, auch für zurückgeben. Aber eben, das ist jetzt etwas, wo halt auf systemischer Ebene irgendwo nicht ganz so einfach ist. Aber auch dort kann man ja durch politische Partizipation wieder dazu beitragen, dass eben vielleicht das Grundeinkommen einfach auch nochmal aufs politische Tableau kommt, finde ich. Könnte man eigentlich auch mal ein Gespräch darüber führen, fände ich eigentlich noch spannend. Und mir ist vorher noch etwas in Sinn gekommen, von wegen Privileg oder Recht. Ich habe diese Woche auf Netflix von der Reihe Explained. Da gibt es immer so Themen und da gibt es so 2, 3, 4 so Kurzfolgen darüber, die so Sachen erklären. Also darum heisst es auch Explained. Und bei der aktuellen Miniserie ist es um die US-Wahlen gegangen, die ja jetzt dann im November anstehen. Und das ist ganz straub. Also ich kann das sehr empfehlen zum Schauen, aber es ist auch wirklich einfach straub. Auf jeden Fall will ich gar nicht auf das eingehen, weil um das geht nicht. Aber es ist so ein bisschen darum gegangen, dass viele Leute in Amerika eben wirklich aktiv werden, damit sie das Recht, das sie eigentlich haben, auf Mitbestimmung dürfen wahrnehmen. Also in den USA haben die meisten Bundesstaaten Wählerinnen Registration.
Genau.
Also du musst dich zuerst registrieren, damit du überhaupt wählen darfst. Ich meine, das ist echt krass.
Und dann brauchst du einen Pass, oder?
Ja, also es gibt doch so verschiedene... du brauchst Staatsbürgerschaft. Ja. Und,
ja. Also brauchst du bei uns in dem Sinne auch, aber...
Du musst dich nicht registrieren.
Ja.
Bei uns ist es ja so, wenn du 18 wirst...
bekommst du einfach Post.
Bekommst du das einfach über, genau.
Die Hürden sind dort relativ gross zu wählen.
Ja, die sind recht hoch. Es ist auch wirklich, es ist krass. Also ich kann es sehr empfehlen. Sehr eindrücklich gefunden, aber nicht auf eine positive Art. Auf jeden Fall ist dann eben viel darum gegangen, ist es ein Recht oder ein Privileg? Und ich finde natürlich, wenn man so das Ganze global betrachtet oder jetzt auch historisch, eben, dass eigentlich Frauen in der Schweiz plus minus 50, seit 50 Jahren überhaupt erst mitbestimmen dürfen. Wenn man das so aus dem Blickwinkel anschaut, ist es ganz klar ein Privileg. Aber der Witz ist, es ist eigentlich kein Privileg, es ist ein Recht. Und zwar ein Recht, das jeder Mensch, egal wo auf dieser Welt er oder sie geboren ist, einfach innen sollte haben. Wie das ja mit allen anderen Menschenrechten eigentlich auch sollte sein. Aber das Traurige ist ja einfach, dass es halt nicht so ist.
Ja.
Und darum empfindet man es ja auch als ein Privileg. Aber eigentlich, eben finde ich, ist es einfach ein Recht, wo allen sollte zuteil werden.
Es ist, der Manu liest gerade ein Buch, wo heisst «Eine kurze Geschichte der Menschheit» von Yuval Noah Harari.
Das steht auch im Büchergestell, ja.
Ich habe es eben selber noch nicht gelesen, aber wir haben jetzt in den letzten Tagen darüber diskutiert, dass eigentlich ja sehr viel unserer Gesellschaft konstruiert ist. Also, ob jetzt, jetzt bin ich irgendwie wieder schnell bei der Tupoka-Kette gelandet, gedanklich, weil ich lasse gerade noch wieder eine Episode gelassen aus Exit Racism. Und dort ist es ja darum gegangen, dass auch die Rassendiskussion oder so, dass eigentlich auch das Weisse, die weisse Überheblichkeit, dass das ja sehr etwas Konstruiertes ist und dass man dann eigentlich schwarzen Menschen einfach Beschreibungen gegeben hat oder zuweist, wo sehr aus der Luft gegriffen sind. Und das Gleiche ist eigentlich auch mit den Frauen auch passiert, oder? Und also wir haben über das diskutiert, dass eigentlich eben auch, dass die ganze die ganze Männlichkeit, das ist ja etwas sehr konstruiert. Also hegemoniale Männlichkeit ist ja so ein schöner Begriff, dass sich Männer oder eben weisse Männer eigentlich sehr viel mehr rausnehmen aufgrund von
weiss man zu wenig.
Vielleicht, ja klar, biologisch, also kräftemässig etc. sind sie uns überlegen, das ist einfach, das ist so. Aber dass wir Frauen eben eigentlich auch ganz viele Sachen haben, also wahnsinnige Qualität, und das bringt mich gerade noch zu einem anderen Buch, das ich lese aktuell, und das heisst «Die Wolfsfrau», und ich bin erst, kennst du es?
Das ist mir vor x Jahren mal begegnet. Meine beste Freundin hat immer gesagt, ich soll das unbedingt lesen, und irgendwie hat es bei mir nie so angeklungen, aber
es ist eben lustig. Ja, ich habe das etwa seit, ich weiß gar nicht, 2, 3 Jahren daheim. Und ich habe schon Versuche gestartet, das zu lesen. Und ich habe immer so gefunden, boah, nein, das ist gar... Also komm, ich bin nicht reingekommen. Ich habe so gefunden, boah, ich will das unbedingt lesen, aber ich bin nicht reingekommen. Und dann letztes Mal hat das jemand, wo ich kenne von meiner Coaching-Ausbildung, die ich mache, hat das auch so gepostet auf Instagram. Und ich fand das spannend. Und dann hat sie so kommentiert, also das habe ich schon mega lange daheim, aber ich habe noch keinen Zugang gefunden. Und dann hat sie so gefunden, hey, der Zugang kommt, und wenn du ihn hast, dann lese ich das mega leicht. Und ich habe das jetzt mit in die Ferien genommen und angefangen und es hat so in mir angeklungen. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade in einem Schnauz lese, aber ich habe wie so das Gefühl, doch, das klingt in mir innen an. Und etwas, was mir dort sehr fest geblieben ist, ist, also ich bin wirklich noch ganz, ganz am Anfang, aber es hat mich einfach sehr berührt, ist, also der Begriff Wolfsfrau ist, ich glaube, eine Übersetzung aus einer anderen Sprache, aber es geht eigentlich darum, dass die Frau oder wir als Frau ganz, ganz viel Weisheit in uns innen tragen. Und Wolfsfrau ist auch so ein Synonym zum Beispiel für die wilde Frau oder für die Urfrau. Und wilde Frau ist in dem Sinn gemeint, so wild gleich natürlich. Also wenn man zum Beispiel von einem wilden Bach redet, dann ist das ja eigentlich auch einfach ganz ein natürlicher Bach, wo eben noch nicht zugebaut worden ist von uns Menschen. Und dass wir als Frauen eben auch eigentlich systematisch entwildert, das klingt jetzt ganz schrecklich, werden. Und
zivilisiert.
Zivilisiert werden. Und wild hat aber auch etwas ganz Negatives manchmal, oder? So als verwildert. Also, und das kann ja vielleicht, also, ja, müsst jetzt mal darüber nachdenken, kann etwas Negatives haben. In dem Kontext ist es eigentlich mehr gemeint, sehr etwas Natürliches und dass wir eben ganz viel Instinkt auch in uns innen würden tragen. Auch die Intuition ist sicher so etwas, was in uns innen ist. Aber das, und dass das etwas mega Wertvolles ist, aber dass das unserer Gesellschaft, jetzt gerade auch im patriarchalischen System, eigentlich gar keinen Wert hat. Und das hat mich, also das hat mich irgendwie sehr angesprochen und ich freue mich mega, das Buch weiterzulesen. Und es ist also die These, also es ist übrigens eine Psychologin, die das geschrieben hat. Mhm. Sie ist so, Psychoanalytikerin in den USA seit mehreren Jahren, ich glaube über 20 Jahre arbeitet sie. Also wahrscheinlich ist es mittlerweile mehr, weil das Buch gibt es glaube ich schon ein bisschen länger. Und sie ist auch eine Geschichtenerzählerin und sie hat eigentlich ganz viele so Geschichten gesammelt, die eben die Mythen übertragen und übermittelt. Und ja, in diesem Buch innen veröffentlicht.
Mega spannend.
Und da habe ich einfach so, das ist irgendwie, das hat mich so beschäftigt, wie ich gefunden habe, ich finde, das hat mega etwas. Und das hat eben auch etwas mit der Stimme erheben. Also, dass wir eigentlich auch, wahrscheinlich also wir Frauen, ganz lange eigentlich auch ein bisschen mundtot gemacht worden sind. Und dass wir gar nie die Chance bekommen haben, die Stimme zu erheben, also über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Aber dass wir eigentlich ja also unbedingt ein gleichwertiger Teil sind in dieser Gesellschaft und eben auch mega viel Wissen uns innen tragen oder eben mega viel Weisheit, was eigentlich sehr wichtig auch ist.
Mega.
Ja.
Also ich finde das unglaublich spannend. Ja. Und ich würde mir halt einfach da wünschen, wir haben ja schon mal darüber geredet, weißt du, auch so ein bisschen über Schönheitsideal und so. Ich würde mir eigentlich mega wünschen, dass wir Frauen mehr in unsere Kraft kommen können und mehr für uns einstehen können. Sei das jetzt eben politisch, dass wir unsere Stimme erheben können oder auch einfach sonst gesellschaftlich. Einfach, dass wir in unsere Kraft kommen und dass wir alle einfach dürfen so sein, wie wir halt sind. Ohne, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen uns beweisen oder... Weißt du, ich finde schon, das ist für mich so, also für mich persönlich einfach ein Thema, wo ich manchmal recht schwierig finde, so ein bisschen das... Eben, es ist auch mega blöd, in diesen Genderrollen zu denken. Ich finde das selber eigentlich auch mega blöd. Aber gleichzeitig ist für mich das Ganze noch ein bisschen zu neu in meinem Bewusstsein, als dass ich einen Umgang wirklich könnte damit finden könnte. Und ich finde es einfach manchmal schwierig, so ein bisschen das, sich zu positionieren. Und ich wünschte mir einfach, dass es in der Gesellschaft mehr zum Thema wird, dass man auch mehr über das reden kann und dass es einfach auch mehr akzeptiert wird, dass ein Mensch einfach so ist, wie er ist. Und wenn eine Frau gern, blöd gesagt, mit ihrer Weiblichkeit spielt und gern sich schminken und lange Haare hat und sich weiblich anlegt, dann ist das okay und es ist auch okay, wenn eine Frau das alles nicht will. Dass es wie einfach eben so die blöde Genderrolle, dass das einfach wie, dass es das gar nicht gibt. Und dass, man, dass es aber zum Beispiel auch völlig okay ist, wenn eine Frau so halt zum Beispiel so der mütterliche Typ ist und andere Frauen sind das jetzt vielleicht halt gar nicht. Genauso wie es Männer oder in was für die auch immer Genderrolle man sich sieht, halt auch okay ist, wie man halt ist. Ich glaube, das ist auch so eine Bewegung, die ich würde schön finden. Aber eben, wenn man das Ganze historisch betrachtet, ist es irgendwie völlig klar, dass wir noch nicht an diesem Punkt sind. Weil eben die Frauenrolle ist so lange so stark zementiert worden. Also die Frau gehört ins Haus. Du hast ja vorhin das Zitat noch gelesen von der Josie Meyer, ist es, gell? Also wir haben eben vorhin noch nachgeschaut, dass 1971 insgesamt 12 Frauen ins Parlament gewählt worden sind. Unter anderem eben auch Josie Meyer aus Luzern, wo in den Nationalrat gewählt worden ist. Und
sie hat gesagt, sie hat immer gehört, dass die Frau ins Haus gehört. Und dann hat sie irgendwann gefunden, ja, das stimmt, die Frau gehört ins Gemeindehaus, die Frau gehört ins Bundeshaus. Ja, das finde ich recht eine herrliche Anekdote.
Mega. So. Aber das ist ja genau das, oder? Man hat das zementiert. Die Frauen sind da, um zu den Kindern zu schauen und den Haushalt zu führen. Und ja, also, und man hat in dem Ganzen innen ja auch so viele Do's und Don'ts gehabt, wie eine Frau sich anzulegen hat, was eine Frau zu machen und nicht zu machen hat. Und ich finde das übrigens ganz spannend. Wir haben vorhin kurz über den Film geredet, die göttliche Ordnung. Also wenn er oder wenn du, der zuhörst, den Film noch nicht gesehen hast, die göttliche Ordnung, dann kann ich sehr empfehlen. Ja, dort zeigt es halt auch ein bisschen, Frauen sind wirklich, also nicht nur die Rollen sind so krass zementiert gewesen, sondern die Frau ist auch gesellschaftlich extrem vom Mann abhängig gewesen. Weil die Frau hat zum Beispiel nur arbeiten, wenn sie die Erlaubnis von ihrem Mann hatte. Ich meine, sorry, ernsthaft. Weißt du, und solche Sachen merke ich, da werde ich richtig wütig. Und ich weiss, es bringt ja eigentlich nichts. Aber das wird mich so auf, weil ich irgendwie so finde, hey, so schlimm, was die Frauen irgendwie sich eben alles hat müssen erkämpfen. Und manchmal denke ich mir so ein bisschen, wir sind heute glücklicherweise schon viel weiter. Ich habe auch extrem Freude, dass der Vaterschaftsurlaub angenommen worden ist. Aber wir sind halt zum Teil wirklich einfach immer noch sehr weit davon entfernt, wie es idealerweise, finde ich, sollte sein. Mhm. Weil zum Beispiel ist es so, ich bin Lehrerin, wie du weißt, wenn du schon ein länger zuhörst. Und ich habe eigentlich unter anderem schon auch den Beruf gewählt, weil es ist ein sozialer Beruf und man geht in diesem Beruf ja auch davon aus, dass man gut Teilzeit arbeiten kann und nebenbei zum Beispiel eine Familie haben. Und es ist aber tatsächlich so, dass wenn du einen Vertrag hast, 80-100%, und du wirst Mami, dann musst du an vielen Schulen diesen Vertrag künden. Weil du kannst ihn ja nicht mehr einhalten. Und dann kannst du natürlich das Gespräch suchen mit deinem Schulleiter oder deinem Prorektor, oder wer denn das halt ist, und deine Vorstellungen sagen. Und sie probieren hoffentlich, dich schon irgendwie wieder anzustellen, aber es kann halt sein, dass sie keine Anstellung mehr für dich haben. Und dann kann das einfach sein, du bist frisch gebackene Mama und ja, sorry, wir können dir halt jetzt nicht eine 40%, 50% oder 60% Stelle anbieten. Das heisst, auch dort wieder, selbst als Lehrerin, wo du in einem sozialen Beruf bist, wo es eigentlich gut möglich sein sollte, Teilzeit zu arbeiten, kann es einfach sein, dass du quasi auf die Straße gesetzt wirst. Und erst gerade letztes Mal habe ich von einer Kollegin gehört, die ist jetzt ganz frisch Mami geworden. Die hat ihrem Arbeitgeber gesagt, dass sie Mami wird. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Dann haben sie ihr gekündigt. Und ich meine, ich weiß nicht mal, wie das rechtlich ist, aber ich finde das einfach echt problematisch. Und das ist jetzt halt einfach etwas. Das ist etwas Biologisches. Wir können das nicht ändern, auch wenn wir das nur so fest wollen. Wir als Frauen sind diejenigen, die Kinder in die Welt setzen. Und ich finde einfach, wir sollten nicht für das bestraft werden. Solange das immer noch so ist, dass man sich als Frau quasi entscheiden muss, will ich arbeiten oder will ich Kind, dann finde ich, ist das einfach nicht fair. Mm. Und das schafft aber immer noch auch extreme Abhängigkeiten, ja, die ich einfach nicht in Ordnung finde. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren wird entwickeln.
Ich habe das Gefühl, es geht eigentlich auch schon relativ viel. Aber es ist jetzt auch die Frage, ist das jetzt einfach in meinem Bubble innen? Weißt du, aber jetzt auch so mit dem Frauenstreik, der letztes Jahr war, und auch, dass nach wie vor eigentlich immer wieder auch Anlässe stattfinden, oder jetzt auch, ich meine, das ist ein riesiges Programm, das hier auf die Beine gestellt wurde, ist zu dem Jubiläum, das auf das aufmerksam macht. Und ich finde es auch mega wichtig, wird das Jubiläum auch so gefeiert und also weißt auch so, dass es nicht einfach jetzt ein Einzelanlass ist, sondern dass eben ganz, ganz viel passiert, um auf das aufmerksam machen. Und ich finde, da geht es eben dann schon auch wieder darum, dass wir eben dann halt unsere Stimme auch erheben. Also, dass wir nicht Fuß im Sack machen, sondern uns eben halt auch aktiv dafür einsetzen, was wir anders haben. Und das heisst dann halt eben halt gleich, schlussendlich geht es halt gleich immer ums Engagement. Oder? Also du hast vorher gesagt, ja, dann arbeiten wir und dann hat man halt nicht mehr die Zeit und Lust. Aber ich finde, das sind ja auch Prioritäten, die man eigentlich abwiegen sollte. Also was hat welche Wichtigkeit? Ist es jetzt, ja?
Ja, ganz klar, ja.
Und es braucht aber, also das zum einen, es braucht aber natürlich auch, andererseits braucht es auch die Möglichkeit, tätig zu arbeiten. Und das ist natürlich längst nicht in jedem Beruf möglich. Ich glaube aber auch, dass das etwas ist, was sich wird sehr fest verändern. Also die ganze Arbeitswelt, dass da viel flexiblere Modelle kommen müssen, weil es einfach nicht mehr zeitgemäss ist, das 8 to 5, also von 8 bis 5 arbeiten und ja, Montag bis Freitag. Und dass sich da einfach die Sachen auch verändern, auch durch Digitalisierung, dass wir, dass unsere Arbeitskraft irgendwann nicht mehr gleich gebraucht wird, wie aktuell, weil sich ganz viele Sachen ersetzen lassen. Und dann müssen wir überlegen, ja, was machen wir denn mit dieser Zeit? Und ich finde eben zum Beispiel Zeit verbringen mit, wie will ich meine Gemeinschaft gestalten, ist sehr gut investierte Zeit.
Sehr, ja.
Ja.
Ja, also ich finde das immer wieder schön, dass du das so reinbringst. Es ist schon viel im Tun, das stimmt.
Das finde ich eigentlich grundsätzlich auch. Ich merke, ich bin dort einfach manchmal ein bisschen ungeduldig, aber darum sage ich mir auch jeden Tag, ich bin geduldig mit mir selber und dementsprechend auch mit meinem Umfeld, mit meinen Mitmachern.
Also gell, ich finde auch, definitiv, es müsste schon an einem anderen Ort stehen. Also das ist schon nicht so, dass ich finde, hey, chill's mal.
Nein, ich habe das alles, auch nicht so verstanden.
Ja, es ist schon alles gut. Ich denke einfach, also es ist eben... Vielleicht auch ein bisschen die Frage, wo legt man den Fokus drauf? Und ich habe das Gefühl, es geht eigentlich auch vieles. Und wir haben aber auch, gerade als Frauen, halt, glaube ich, schon auch ein bisschen die Aufgabe, dazu beizutragen, dass noch mehr geht. So.
Ja, mega. Und ich habe mir jetzt gerade auch wieder überlegt. Ich habe letztes Jahr einen Frauenstreiktag mit ein paar Frauen und wir waren wirklich irgendwie das Vierte gewesen, obwohl an unserer Schule sehr viele Frauen arbeiten. Also wir sind 60 Lehrpersonen und von diesen 60 Lehrpersonen sind ja 3/4 Frauen.
Mhm.
Und wir sind 4 gewesen, wohlverstanden, die an diesem Frauenstreiktag gefunden haben. Wir reisen jetzt etwas und wir haben auch ein paar Forderungen an die Schulleitung gestellt. Aber unsere Schulleitung besteht aus 4 Männern. Das ist schon ein... Ja, egal. Und das ist jetzt auch etwas, was ich eigentlich gerade jetzt in diesem Rahmen 50 Jahre Frauen Stimm- und Wahlrecht eigentlich auch nochmal aufnehmen und sagen, hey, wir haben letztes Jahr Forderungen gestellt. Mhm. Was passiert jetzt mit dieser Forderung an unserer Schule, in unserer Stadt? Also ich arbeite zu Zug. Was passiert mit dem? Einfach, um auch wieder mal ein bisschen aufmerksam machen drauf und auch zum aufzeigen, hey, es sind auf jeden Fall einfach Sachen, die finde ich mir nicht okay. Und das heisst nicht, dass ich immer muss dafür verantwortlich sein, dass sich etwas ändert. Aber manchmal ist es wirklich einfach, oder, in diesem Rahmen seine Stimme zu erheben und einfach zu sagen, ich finde das nicht okay.
Ja. Und ich glaube, weißt du, das kommt mir auch noch gerade in Sinn, unbequem zu sein. Ja. Und ich glaube, das ist eben auch etwas wieder, wo, das ist nicht das Attribut, das man den Frauen gibt. Unbequem sein ist so etwas, du hast, also das gehört sich nicht. Und ich glaube, das ist eher etwas, wo eigentlich doch, ich finde, das gehört sich sehr wohl, dass wir Frauen auch dürfen unbequem sein. Also, wenn es jetzt auch gerade wieder um die wilde Frau geht, natürlich dürfen wir unbequem sein. Und ich merke das von mir, ich bin öppe die mal ein bisschen unbequem. Und ich habe mit dem auch schon die ein oder andere, ich sage jetzt, eher so ein bisschen negative Erfahrung gemacht, weil es dann halt sagt, ja, du bist zu laut oder du bist ja, das oder du bist dieses. Und dann merke ich aber immer mehr, das ist okay. Es ist okay, dass ich unbequem bin und es ist mega wichtig, dass ich unbequem bin, weil sonst verändert sich nichts. Ich meine, wären die alle Frauen im vorletzten Jahrhundert und im letzten Jahrhundert nicht unbequem gewesen, hätten wir kein Stimmrecht heute. Und ich finde, man kann unbequem sein und man kann anständig sein. Man darf aber auch mal unbequem sein und ein bisschen unanständig, damit sich halt auch mal Gedanken verändern oder damit man über etwas fällt, also nachdenken. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich eine Reihe von Leuten, die eben unbequem sind und immer wieder den Finger zeigen. Und dann gibt es halt auch die Meinung, sie sind doch mal zufrieden mit dem, was wir haben. Nein, sind wir nicht. Und zwar so lange, bis wirklich Gleichstellung rum ist. Und das ist eigentlich, also jetzt wird die resolut.
Ja, aber das ist völlig recht.
Nein, aber es geht genau um das, dass wir unsere Stimme erheben, so lange, bis wir sie nicht mehr erheben und nicht vorher aufhören. Weil Gleichstellung ist noch nicht dort, wo sie sein sollte. Und das betrifft ja auch wieder nicht nur uns Frauen, sondern die Männer genau gleich.
Ja, alle in unserer Gesellschaft.
Heisst, dass wir alle die gleichen Rechte haben und nicht jemand hat mehr oder jemand hat weniger. Ja.
Unbedingt. Und es wirkt sich ja auch nicht nur auf die Frauen in der Gesellschaft aus, sondern es wirkt sich auf alle in unserer Gesellschaft aus.
Ja.
Ja, finde ich wichtig. Also unbequem sein und auch zwischendurch mal ein bisschen mit dem Finger zeigen. Ja. Und bevor wir es vergessen, ich finde es mega cool, Das Komitee zum Frauen- oder vom Frauenstreik macht am 24. Oktober, am Samstag, einen Aktionstag, wo unter dem Thema «Zeig uns deine Stimme» läuft. Und zwar findet das Ganze vom 2 bis 6 Uhr auf dem Europaplatz statt. Und man hat die Möglichkeit, dort bei der Open Stage seine Stimme zu erheben. Man kann eine Rede halten, Gedicht vorlesen, irgendwie einfach kreativ sein. Es sind alle eingeladen, dort vorbeizuschauen, dabei zu sein. Und es gibt am Abend auch noch eine Party im Neubad.
Genau. Und Frauen, also ich finde zum Beispiel gerade das Kollektiv Frauenstreik, Frauenstreik-Kollektiv, ist für mich sehr ein gutes Beispiel für immer wieder darauf aufmerksam machen, was noch nicht alles rund läuft. Und es sind Gruppe sehr, sehr engagierte Frauen mit Sternchen hinten dran, weil man das ja nicht gehört, wenn ich Sternchen sage.
Genau.
Die sich ja, finde auf eine sehr kreative Art und Weise dafür einsetzt, dass da in der Stadt Luzern etwas geht.
Und es ist jetzt ein Fass. Ich will es aber trotzdem kurz aufmachen, weil Frauen mit einem Sternchen und ich finde es einfach auch nochmal wichtig zu erwähnen, auch wenn man jetzt von dem Frauenstimm- und Wahlrecht redet und so. Es betrifft immer die ganze Gesellschaft, das finde ich mega wichtig. Und Feministin sein kann jede und jeder. Mhm. Unabhängig vom Geschlecht, mit dem du geboren bist oder mit dem du dich identifizierst. Das finde ich mega wichtig, weil ich habe das Buch gelost, «Alte weiße Männer» von Sophie Passmann. Und es ist mir schon noch eingefahren, dass sie in diesem Buch mit ganz verschiedene Männer redet, die sie findet, könnten alte weiße Männer sein. Und dass zum Teil sogar die Männer, die ganz klar von der Denk- und Handlungsweise her Feministen sind, sich selber nicht als Feministen bezeichnen wollen, weil sie das Gefühl haben, das ist irgendwie anmassend. Und ich finde es eigentlich in der heutigen Zeit mega wichtig, hey, eigentlich sollte jeder und jede oder alle Feministinnen und Antirassistinnen sein, und sich einfach dafür einsetzen, dass wir alle gleich sind. Also ich finde das einfach, das möchte ich einfach noch gerne sagen. Und darum auch bei so für einer Veranstaltung jetzt wie dem vom Frauenstreik-Kollektiv. Also das ist egal, ob Mann, Frau oder irgendetwas anderes. Ja, man darf dort hinkommen und seine Stimme erheben. Und man darf auch als Mann sagen, hey, ich finde es mega wichtig, dass... Und so weiter und so fort.
Ich finde es aber auch wichtig, dass die Frauen dort im Vordergrund stehen. Ich weiß nicht, ob wir da der gleichen Meinung sind. Also ich bin einverstanden mit dir, dass jeder Feminist oder Feministin sein darf. Ich finde aber auch, dass es mega wichtig ist, dass Frauen mehr Sichtbarkeit haben.
Doch, bin ich mit dir einig. Ja.
Also zum Beispiel, wenn man jetzt den Frauenstreik als Beispiel nimmt, ich fände es mega schräg, wenn jetzt dort Männer würden in der vordersten Reihe mitlaufen. Weißt du, wie ich meine?
Absolut,
also so, ja. Also ja, ihr dürft mitlaufen, mega cool, mega toll, wenn ihr für die Anliegen einsteht, aber jetzt in dem Fall stehen die Frauen in der ersten Reihe. Also, ja.
Unbedingt, ich finde, das ist beim Feminismus so, das ist beim Antirassismus genau auch so. Ich finde es mega wichtig, dass Leute, die nicht schwarz oder People of Color sind, sich dieser Bewegung anschliessen, aber im Vordergrund stehen in dem Moment schwarze Leute oder People of Color. Das ist, und das finde ich, ist genau das Gleiche. Dass man einfach, wenn man privilegiert ist, weil man ein weisser Mann ist, dass man sich einfach mal jetzt ein bisschen hinten anschließt. Und ich finde es ganz wichtig, es geht überhaupt nicht gegen irgendjemanden, sondern immer für etwas.
Genau.
Oder
jemanden. Ja. Etwas, was ich mir ein paar noch aufgeschrieben habe, wo ich glaub, noch in die Folge hineinbringen möchte, ist der Begriff Frauenpower. Und zwar habe ich mir den aufgeschrieben letztes Mal. Und ich musste vorher recht müssen lachen, als ich mein Notizbüchlein aufgeschlagen habe und das so gelesen habe. Und zwar habe ich so gemerkt, ich störe mich zunehmend an diesem Begriff. Frauenpower finde ich, geht noch eher als Powerfrauen. Mhm. Weil niemand redet von Powermänner.
Ja.
Und dass auch hier wieder die Sprache ja mega viel macht. Oder? Also man sagt, ja, das sind mega Powerfrauen. Man könnte ja auch andere Adjektive brauchen. Also ich finde so, sind denn alle anderen Frauen, die keine Powerfrauen sind, keine Powerfrauen?
Ja, das finde ich auch. Eigentlich sind wir doch einfach per se alle.
Also man tut eigentlich Frauen, die vielleicht wie besonders engagiert sind? Oder weißt du, irgendwie, wieso? Was sind sie denn? Was macht eine Powerfrau zu einer Powerfrau? Weißt du, was ich meine? Ich habe so gemerkt, irgendwie fange ich mich zunehmend an dem an, zu stören will, dass nur bei Frauen benutzt wird. Und es gibt wahrscheinlich noch andere Beispiele, wo es auch so Zuschreibungen gibt, wo man nur Frauen macht, aber bei den Männern macht man es nicht. Und wir wollen eigentlich Frauen mit dem vielleicht wie auch noch ein bisschen mehr befähigen. Ich hätte gerade sagen, empower, aber empower heisst eigentlich befähigen. Mhm. Wir wollen sie wie noch ein bisschen mehr hervorheben, rausheben. Aber kann man das nicht auch anders? Also kann man das nicht auch machen mit detaillierteren Zuschreibungen?
Kommt dir ein Beispiel in Sinn?
Wenn...
Also weißt du von einer detaillierteren Zuschreibung?
Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand sich mega engagiert für ein Thema einsetzt, warum kann man es nicht so benennen? Weißt du, zum Beispiel, Adi ist mega engagiert und setzt sich für XY ein. Oder braucht es...
Aktivistin
für ja, so. Oder sie ist mega feinfühlig. Oder weißt du, irgendwie so die Stärke, die die Frau hat, expliziter hervorheben und weniger... Also Powerfrau ist doch auch so... Ja, was stelle ich mir darunter vor? Ja, also das spricht eine gute Frage. Ich stelle mir eine Frau vor, tatsächlich, die sehr irgendwie engagiert ist oder wo viel Kraft hat. Power heisst eigentlich Kraft. Kraft für was? Das ist ja nicht unbedingt nur also mentale Kraft auch, oder Stärke. Eine starke Frau vielleicht auch. Aber ich nerv mich so ein bisschen ab dem... Ja, ab der...
Ich glaube... Oder Frauenpower ist positiver
ja,
konnotiert, weil es ist einfach, hey, wir Frauen haben im Fall auch Power, und zwar ja. Pauschal, als Powerfrau. Weil Powerfrau oder hebt so etwas Spezielles hervor. Mhm. Dabei ist also wir sind alles, also einfach halt Frauenpower.
Mhm.
Und ja, ich weiss, glaube, was du meinst. Ich habe aber das Gefühl, dass man das vielleicht auch einfach macht, weil wir halt noch nicht an dem Punkt sind, ja. Dass es normal ist.
Genau. Man muss das wie noch speziell herausheben, dass Frauen das auch können.
Mm.
Und es hat ja ganz viel mit dem zu tun, dass wir noch nicht an dem Punkt sind. Weil man das jedes Mal noch herausheben muss, hey, wir Frauen, also wenn wir jetzt, ich weiss auch nicht, würden eine Wohnung zügeln ohne Männer, hey, Frauenpower, wir können das auch ohne Männer. Aber es ist immer noch so etwas Spezielles. Weißt du, das ist eigentlich schon schräg.
Mm.
Merke ich. Und ich merke, dass ich da... Also da manchmal selber auch noch recht Luft nach oben haben.
So ja, ich weiss, was du meinst. Und gleichzeitig finde ich jetzt eben genau das Beispiel mit dem Zügeln jetzt für mich persönlich nicht so passend. Weil du hast vorher gesagt, es gibt wie biologische Unterschiede. Mhm. Männer haben körperlich mehr Kraft. Ich meine zum Beispiel der Jonas ist ja eher ein feingliedriger Mann. Und also ich bin auch eine feingliedrige Frau, aber trotzdem, er hat halt einfach ein Vielfaches mehr Kraft als ich. Und das können wir jetzt halt einfach nicht schmälern. Das heisst, wenn ich nach 5 Minuten ein Glas probiere aufzutun, es immer noch nicht zu schaffen, dann sage ich, Jonas, kannst du es bitte schnell auftun? Und er tut es halt einfach auf.
Mhm.
So. Und darum finde ich zum Beispiel das mit dem Zügeln, ist jetzt wirklich so eigentlich ein Beispiel, wo ich so ein bisschen finde, also ich darf, muss auch nicht den falschen Stolz haben. Weil schwere Sachen rumlüpfen als Frauen ist jetzt halt einfach schwerer weder als Mann. Also ich weiss zwar, was du meinst, aber ich finde jetzt das Beispiel eigentlich eben nicht so passend, weil das tatsächlich im Zusammenhang steht mit etwas, wo halt einfach wirklich so Natur von Natur gegeben ist.
Es kommt aber auch darauf an, was für Möbel hast. Ich
habe, ja, natürlich.
Also ich habe das Beispiel gebracht, weil eine Freundin von mir, wenn tatsächlich das letzte Mal, als sie gezügelt hat, wir sind alles Frauen gewesen, die gezügelt haben. Ich glaube, ein Mann war dabei.
Mhm.
Und sie hat gesagt, weißt, ich habe irgendwann angefangen, meine Möbel so auswählen, dass ich weiss, ich kann sie mit Frauen zügeln. Ich wollte nicht abhängig sein. So, ah, spannend. Und also, es ist tatsächlich möglich.
Mein ehemaliger Mitbewohner, das Kartonbett.
Ja, zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Ich weiss jetzt aber auch, das Sofa, das wir daheim haben, ist sau schwer. Und ja, ich würde es wahrscheinlich auch mit Freundinnen schaffen, zu zügeln. Wenn ich nicht muss, bin ich auch froh. Aber ich finde, im Fall hier innen ist auch wieder etwas Spannendes. Oder? Weil klar gibt es die biologischen Unterschiede. Und ja, je nach Situation macht das mega Sinn. Aber es ist für uns manchmal auch wieder bequem, das einfach abzugeben.
Ja, natürlich. Ja.
Und das finde ich in dieser ganzen Frauen-Männer-Geschlechterrollen-Diskussion eben schon auch sehr etwas Spannendes. Also, dass wir manchmal gewisse Sachen wie froh sind, abzugeben, weil wir es dann nicht machen müssen, weil es halt ein bisschen unbequemer ist. Ich merke zum Beispiel auch, mich scheisst es an, mein Velo selber zu flicken. Ich weiss jetzt gar nicht, wie viel das damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin.
Oder dafür, dass die Freunde einfach ein sehr gutes Händchen für Velos
hat. Ja, natürlich. Aber, also, nein, aber ich weiss, aber weiss irgendwie so, oder ich finde es noch bequem, wenn ich weiss, ich muss keine Lampen montieren. Aber das hat ja auch wieder damit, also das hat schon, finde ich, auch mit so Klischees zu tun. Weil ich habe auch schon selber eine Lampe montiert und ich weiss, ich kann das. Oder ich weiss auch, ich könnte es lernen. Und gleichzeitig gibt es aber bei anderen Sachen wahrscheinlich auch wieder, denke ich, Beispiele, wo wir vielleicht weniger bereit sind, die auch aus den Händen zu geben. Und ich glaube, dort braucht es wie von beiden oder von allen Geschlechtern, um eben aus dem dualen Ausbrechen halt auch mehr fluid zwischendrin. Dass ein Mann genauso gut kann kochen wie eine Frau. Also das ist jetzt mehr auf den Haushalt bezogen, aber ich glaube, in den Restaurants gibt es mehr Köche als Köchinnen. Das ist eigentlich auch der Hurenschräg, kommt mir gerade so in den Sinn. Mhm, dass Spitzenköche sind eigentlich in der Regel männlich.
Ja, Spitzenkoch ist halt auch wieder ein mega...
körperlich anstrengender Job.
Nein, ja, das sicher auch, aber auch... also es ist eine Karriere.
Mhm.
Und du musst mehr können ellbögeln.
Mhm.
Wäre jetzt so meine Erklärung. Aber...
Männer sind sich wahrscheinlich auch mehr gewöhnt, unbequem zu sein. Als Frauen. Ich komme jetzt nochmal mit dem Wort.
Ja, und ich habe einfach auch das Gefühl, ich habe letztes Mal mit jemandem über das geredet, eine Bekannte macht sich gerade selbstständig als Fotografin und sie hat dann so gesagt, es fällt ihr so schwer, einfach bei Leuten Werbung für sich selber zu machen. Und ich verstehe es voll. Aber, und ich möchte jetzt auch dort nicht eine Theorie aufstellen, dass das mit dem Geschlecht zu tun hat. Es kann auch mit der Persönlichkeit sicher vielleicht mehr Zusammenhang mit dem Geschlecht. Aber ich glaube, dass mehr Männer das auf natürliche Art und Weise einfach können, so dass für sich einstehen und für das, was sie gut können, was sie häufig wahrscheinlich auch nur schon besser wissen als eine Frau, halt einfach auch können viel natürlicher mit dem Werbung machen und viel natürlicher können, also Ellbögel ist so ein bisschen negativ behaftet, aber viel mehr einfach so können so für sich einstehen. Und das ist ja schon spannend. Also ich bin keine Soziologin. Es wäre wirklich soziologisch gesehen recht spannend, inwiefern ist das gesellschaftlich geprägt, inwiefern ist das vielleicht auch irgendwie biologisch, wobei das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist wirklich ganz klar gesellschaftlich, dass sie das einfach vielleicht besser können.
Ich glaube, von Männern sind wir es uns einfach auch mehr gewöhnt.
Mhm.
Weißt, es ist eben, wenn ein Mann hinsteht und finde ich bin der Geilste. Das ist ja nichts, also jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, das ist ja nichts, was wir noch nie gehört haben. Mhm. Wenn es eine Frau macht, dann ist sofort so, wow, die ist ja mega arrogant, ja, oder weißt was auch immer. Oder? Und das sind schon so Sachen, die ich zum Beispiel auch merke, jetzt auch so in unserer Entwicklung oder auch so beim Podcast, einfach mal hinzustehen und sagen, wir machen das jetzt. Ich glaube, wir haben uns am Anfang so viel überlegt.
Mega.
Und das machen wir ja auch nicht mehr gleich. Es ist auch viel selbstverständlicher geworden. Aber das irgendwie wie auch noch mehr rauszutragen und zu sagen, hey, und eben, wir erheben unsere Stimme und so. Also ich finde, es hat schon viel so Prägungen, ja.
Mega, und ich glaube, es ist auch ein Prozess. Und das ist das, was du vorher ja auch gesagt hast. Es ist viel im Tun und ich denke, es ist ein Prozess. Und ich glaube, jede Frau, die wagt, in ganz verschiedenen gesellschaftlichen oder auch wirtschaftlichen Bereichen für sich einzustehen, die Stimme zu erheben, unbequem zu sein, ist einfach ein wichtiger Teil von diesem Prozess.
Und dass wir einander unterstützen.
Mega.
Das finde ich, habe ich jetzt auch noch so gemerkt, das finde ich auch mega wichtig, dass wir jede Frau feiern, die eben für sich einsteht, die unbequem ist, die etwas erreicht, dass wir einander ja, die Unterstützung geben, helfen, wo man helfen kann, Türen öffnen, wo man Türen öffnen kann.
Das kommt nämlich gerade noch in Sinn, weil Väterli-Wirtschaft. Also ja. Für die Männer ist das ganz normal. Es gibt keine Mütterli-Wirtschaft. Vielleicht müssen wir mal anfangen, eine Mütterli-Wirtschaft einführen.
Vätter ist auch männlich.
Der Vetter.
Ja. Was würdest du bei Frauen? Wie heisst Vetter?
Das weiss ich im Fall jetzt auch nicht.
Vetter?
Was ist Vetter überhaupt im Schweizerdeutschen?
Das ist nicht Onkel.
Vetter, das heisst ja tatsächlich, aber im Schweizerdeutsch sagt man schon Vetterli.
Ja, aber ja, es ist eigentlich Vetternwirtschaft. Ja, es ist Vetternwirtschaft, ja. Mhm. Und dass man halt auch die Netzwerke also, ja, nutzt und pflegt und bildet oder sich anschließt diesen Netzwerken. Ich meine, es gibt diverse Organisation. Oder dass man jetzt zum Beispiel an einem von diesen Anlässen oder mehreren von diesen Anlässen teilnimmt und ja, partizipiert.
Ja, mega.
Genau.
Ich weiß nur noch, ich weiss, wir sind, wenn ich so auf die Zeit schaue, wahrscheinlich schon ein bisschen lange am Reden. Aber ich möchte noch etwas sagen. Du hast vorhin das Thema Sprache angesprochen. Und ich habe das ziemlich sicher auch schon gesagt, aber ich möchte es jetzt einfach im Zusammenhang mit dem Jubiläum Frauenstimme und Wahlrecht noch einmal ansprechen. Die Sprache. Ich bin momentan wirklich immer recht unbequem in meinem privaten und auch schulischen Umfeld, wenn es darum geht, dass nicht ordentlich gegendert wird, weil es macht mich einfach rasend. Ich finde es so nicht okay, wenn man sich immer nur der männlichen Form bedient. Und man kann schon sagen, ja, es sollen sich da alle angesprochen fühlen, aber sorry, ich fühle mich nicht angesprochen. Und es ist nicht eine Trotzreaktion, es ist einfach, je mehr ich mich mit dem ganzen Thema auseinandersetze, Gleichstellung, Feminismus, desto mehr merke ich fühle mich nicht angesprochen. Und es ist eigentlich auch nicht meine Aufgabe, mich angesprochen zu fühlen, sondern ich finde, man sollte sich an einer Sprache bedienen, die einfach niemand ausschließt. Und nur weil man es jetzt die letzten 200 oder noch mehr Jahre so gemacht hat, muss man es jetzt nicht immer noch so machen. Also wie wäre es, wenn man das mal anders machen würde? Und ich finde es mega toll, dass eben in vielen Zeitschriften und Bücher und Internetseiten und so wird die Ständli-Version gebraucht, dass es heisst LeserInnen oder HörerInnen. Und wenn einem das zu kompliziert ist, kann man ja auch einfach im einen Satz von den Hörern reden und im nächsten Satz von den HörerInnen.
Oder schwierig, aber ja.
Weisst, ich finde einfach, dass man zumindest sich bemüht. Mhm. Oder dort, wo es neutrale Ausdrücke gibt, wie zum Beispiel Lehrpersonen. Also mir, ohne Scheiß kommt es kotzen, wenn bei uns in der Aula vor versammelter Mann- und Frauschaft eine Lehrerin aufsteht und sagt, ja, man möchte dir auch noch von allen Lehrern herzlich zum Geburtstag gratulieren. Finde ich so ein bisschen, der grösste Teil von uns sind Lehrerinnen. Also sagen wir doch einfach Lehrerinnen. Also, oder sonst sagen wir Lehrpersonen, weil das ist neutral. Und ich merke, je länger sie mehr, dass mich das einfach stört. Dass ich mir einfach wünsche, dass das auch in der Sprache schon anfängt. Weil man kann schon sagen, ja, das ist so kleinlich oder das ist pingelig. Aber ich finde nicht, ich finde, Sprache hat eine mega Kraft und es fängt dort schon an, wenn man sich beim Reden schon bewusst ist, was man da eigentlich sagt, habe ich das Gefühl, dass sich das auch in andere Sphären reinziehen kann, weil es einfach ein Bewusstsein schafft. Und darum möchte ich auch allen Frauen und Männern oder wer auch immer dazu hört, bitte helft doch ein bisschen mit, dass in unserer Sprache mehr genderneutral geredet wird. Ich würde das einfach mega schön finden. Und wichtig. Macht der Sprache.
Mir hat eine Freundin mal geschrieben oder gesagt, dass sie es hure geil findet, dass wir im Podcast gendern. Und ich dachte, ich merke es gar nicht mehr, dass ich es mache. Ich bin mit ihr einverstanden und ich glaube auch, wenn man sich oder ich einfach kann nicht von der Allgemeinheit reden, aber ich habe gemerkt, je mehr auch, dass ich mich mit dem Thema befasse, desto mehr irritiert es mich, wenn ich etwas lese oder höre, wo nicht eine genderfaire Sprache braucht. Ich habe mich vorher auch noch gefragt, wie man Personen, die eben sich nicht eindeutig im männlichen oder weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, wie man die kann besser inkludieren in unserer Sprache. Weil ich finde, wenn man sagt, ja, ob Mann oder Frau oder was auch immer, ich finde, das was auch immer hat eigentlich auch fast ein bisschen etwas Abwertendes.
Ja, oder das ist schon so.
Weißt du, man sagt so ein bisschen etwas, ja, oder was dann halt auch bist oder so. Aber es geht ja eigentlich, oder ist es lange eine dritte Identität, lange etwas Non-Binäres, oder ist es zwischengeschlechtlich, oder ja, vielleicht können wir dort ich weiß nicht, vielleicht gibt es dort Rückmeldungen von dir, die zulässt, wo du dich mehr mit dem Thema auskennst. Sind wir sehr dankbar auch um Inputs.
Ja, sehr.
Und ja, ich glaube, wahrscheinlich machen wir da mal einen Schlusspunkt.
Mit das macht Sinn.
Tipp zum Abschluss noch, wie immer. Ich habe heute das Tipp Wachstüchli mitgebracht, kennst du wahrscheinlich.
Die kenne ich, ich habe sogar von dir selber gemacht die im Sortiment.
Ah, vegani?
Mhm.
Gut. Sehr schön. Ja, ich habe letzten Winter, glaube ich, recht viele Wachstüchli produziert und auch so Workshops gegeben. Und diesen Winter weiß ich noch nicht, ob ich öffentliche Workshops mache. Auch noch einen, wo ich mit einer Gruppe mache von Sozialpädagoginnen, wo das so ein Teamausflug machen. Aber ich finde, ich bin nach wie vor eigentlich sehr Fan von dieser Erfindung. Also es ist eigentlich auch etwas Altes. Es ist ja lustig, oder? Es ist etwas, was man wiederentdeckt hat. Und wir waren bei der Feierung in der letzten Woche und haben dann eigentlich quasi fast ein Zero-Waste-Picknick mitgenommen und dann halt eben unsere Brötchen, unsere Sandwich in Wachstüchli eingepackt. Und ich finde, es ist etwas so Simples. Und nachher putzen wir es wieder ab und hat wieder eigentlich ein Tüchli, das relativ lang hält. Ich habe mit dem auch, also wir brauchen eigentlich keine Zellophan mehr, glaube ich, seit wir die haben. Weil dann haben wir irgendwie, wenn wir einen Kuchen mitnehmen oder so, dann packen wir den auch so ein oder irgendwie eine Cakeform abdecken oder Schüsseln abdecken oder was auch immer. Genau. Lässt sich eigentlich sehr, sehr gut ersetzen.
Ja, finde ich auch cool. Was machst du, wenn jetzt gerade beim Sandwich irgendein Aufstrich drin ist, der so sehr fettig ist und so, wo man nachher fast nicht rausbringt? Mhm. Also weißt du, vielleicht kann es sein, wir haben ganz am Anfang von unserer, ich sage jetzt mal so ein bisschen Zero-Waste-Umstellungsreise, also wir sind ja immer noch auf dem Weg, aber haben wir mal solche Tüchli aus Bindliwachs gekauft, weil dort war so das Angebot an veganen Wachstüchli irgendwie noch nicht so verbreitet gewesen, hat es mich gedacht. Und die haben wir jetzt schon ein bisschen länger und der Wachs ist auch nicht mehr so gut. Also wahrscheinlich sollten wir jetzt dort wieder mal ein bisschen das frisch wachsen. Aber die haben halt wirklich schon recht so, weißt, Flecken von Aufstrich und so. Und die sollte man ja eigentlich nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser abwaschen, weil wenn man ja das mit heißem Wasser abwäscht, dann geht der Wachs weg. Und es ist dann irgendwie mit der Zeit so ein bisschen unappetitlich. Also aber wir haben es jetzt, ich sage mal, vielleicht schon 2 Jahre oder so. Aber ich will sie ja nicht einfach wegtun.
Also ich glaube, irgendwann ist die Lebensdauer von diesen Wachstüchern schon einmal fertig. Du kannst sie zum Beispiel verbrennen. Oder wenn jetzt mal irgendwie, also mal Bindliwachs ist in dem Sinne organisch, es geht gut, wenn jetzt zum Beispiel mal, also kannst sie ein bisschen verschneiden und irgendwie als Anführmaterial brauchen. Dann kannst du sie auch fortschmeissen. Schett geht im Fall, glaube ich, wie nicht aus. Also es ist ja der Wachs...
Eigentlich sollte es ja abweisend sein. Ja. Ich denke, wenn die Wachsschicht wenn noch genug wäre, genau, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht ins Material reingegangen. Ja. Aber es ist halt schon so ein bisschen porös
gewesen. Ja, genau. Aber ich habe es im Fall gerade gemerkt, ich habe auch eins daheim, das so ein bisschen Flecken hat. Und es ist aber auch irgendwie ein Öl oder so. Und ja, ich brauche jetzt das einfach noch. Und man kann sie auch auffrischen. Also du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du ein Alt hast, kannst du mal das zwischen 2 Backpapier reinlegen mit dem Glätteisen drüber und dann wird es wie noch mal wieder ein bisschen zuniger. Mhm. Du könntest auch theoretisch noch ein bisschen Wachs dazu nehmen und dann wie die Wachsschicht wieder verdicken. Und eben, aber irgendwann ist es dann halt einfach auch durch. Also ich glaube auch, so ein Tuch hält nicht Jahre. So. Also ich bin 2 Jahre schon, also wenn du es viel im Gebrauch hast, ist es schon...
Ja, der Jonas braucht das wirklich. Er macht sich recht häufig Sandwich an, wenn er irgendwelche Reis hat, wo er nicht genau weiss, was er den kann essen. Dann nimmt er immer Sandwich mit und dann braucht er recht viel die Wachstücher.
Ja.
Ich finde es auch cool. Und dann nimmt er einfach einen Gummi.
Ja, genau. Bei den veganen Wachstücher ist es oft so, dass die ein weniger kleben. Und dann tue ich auch einfach nur das Gummi rundherum. Oder? Ja, genau. Die gibt es übrigens im Pura zu kaufen. Also, wenn jemand vegane Wachstüchli will.
Ja.
Ja, danke vielmals, hast du zugelassen. Wir freuen uns, wenn du die Episode teilst. Mit deinen Freunden und Freundinnen, mit deiner Familie, mit wem auch immer. Und freuen uns über euer Feedback und bis zum nächsten Mal.
Ja, und natürlich hoffen wir auch ganz fest, dass du bei diesen Jubiläumsveranstaltungen rund um 50 Jahre Frauenstimmrecht in Luzern am einen oder anderen Ort teilnimmst. Und eben zum Beispiel am 24. auf dem Europaplatz.
Genau, und sonst ist nächstes Jahr national noch auch das Jubiläum vom 50-jährigen Frauenstimmrecht.
Genau. Ja, ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.